Wir sind ja wieder in Philipper 2. Ich möchte den ganzen Vers um des Zusammenhangs willen lesen. Die Überschrift ist ja der Gehorsam gewesen. Aber da kommt jetzt ein ganz massiver zweiter Teil. Aber ich lese den ganzen Vers nochmal, Philipper 2, 12 und dann dazu 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wir haben hier einen Vers, es gibt wenige Verse, wo die Christenheit sich so drüber zerstreitet wie über diese Passage. Und zwar, da ist jetzt einfach die Frage, die steht im Raum. Und jetzt wird die Frage meistens von den Menschen beantwortet, je nachdem, was sie für einen Charakter haben, was sie für eine Vergangenheit haben, was sie für Erfahrungen gemacht haben, wird sie entweder links oder rechts behandelt. Ist jetzt so, dass Gott alles tut. Dass Gott das Wolle, das Vollbringe, alles wirkt, ich muss nichts tun. Beide Positionen, wo man lehrt, dass Gott alles tut, ist absolut biblisch nicht in Ordnung. Aber genauso falsch ist es, wenn man sagt, dass der Mensch alles tut. Stimmt beides nicht. In der Bibel gibt es eine Regel. Fast jede biblische Wahrheit hat zwei Seiten. Und jetzt möchten wir biblisch einfach heute sehen, was die zwei Seiten von dieser Passage sind, dass er das Wollen, das Vollbringen zur Errettung wirkt in uns nach seinem Wohlgefallen und dass wir trotzdem mit Furcht und Zittern das bewirken sollen. Interessant ist, dass im Grundtext immer die gleichen Worte stehen, bewirken. Also Gott bewirkt und sagt, ihr sollt bewirken. Um das biblisch zu untersuchen, muss man einfach die Parallelstelle lesen und dann hat man relativ einfach die Wahrheit. Wisst ihr, und da kommt das ganz Wichtige wiederum, nicht was ich meine, nicht was ich denke von meinem Charakter her, sondern was die Bibel sagt, ist letztendlich die Wahrheit. Jetzt muss man nur genau die Schrift untersuchen, dann hat man eine relativ eindeutige Aussage. Das Wort, das hier für Rettung steht, heißt Soteria. Soter ist der Retter, das ist das Wort, wo Luther mit Heiland übersetzt hat. Schlachter richtigerweise mit Retter. Ich habe euch hier die ganze Bibelstelle aufgeschrieben, wo das Wort vorkommt. Es bedeutet hier die Rettung, die Bewahrung, das Heil. Also geht es darum, dass man in den Himmel kommt. Und das Verwirklichen heißt Kategatsumai, das heißt Vollender, Ausführer, Erwirker. Ich sage es mal vorsichtig. Einfach zu Ende bringen. Man tut es, man macht es. Man macht was fertig. Gell? Ihr seht hier relativ viele Stellen. Jetzt kommen wir einfach zu ein paar Grundsätze. Wie ist jetzt der Apostel Paulus, der unser großes Vorbild ist, vorgegangen, geistlich? Wisst ihr, sagt er, so wie in Galater 1 es geschrieben steht, Gott hat mich erwählt als Apostel der Heiden und damit bin ich jetzt unantastbar und jetzt bin ich der, der das alles durchzieht. Geht er so vor? Er sagt in 1. Korinther 2, Vers 3, und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Das ist ein Unterschied. Er sagt also hier, obwohl Gott mich als Apostel berufen hat, obwohl ich eine hohe Berufung habe, vor Gott einen großen Auftrag habe, komme ich jetzt menschlich mit Furcht und Zittern. Und sagt dann in Vers 4, meine ganze Verkündigung war nicht Weisheit dieser Welt, also besonders geschliffene Rede, sondern es kam in Beweisung des Geistes und der Kraft, es kam aus dem Heiligen Geist. Aber ihr seht etwas. Der Heilige Geist wirkt, seine Rede ist in Beweisung des Geistes und der Kraft und trotzdem ist er schwach. Und trotzdem hat er Furcht und trotzdem zittert er. Ihr werdet gleich sehen, was es bedeutet. Ich möchte aber zuerst etwas betonen, dass gar keine falsche Idee aufkommt. Die Epheser 2 sagt die Bibel nochmal ganz klar, ab Vers 3, was es mit der Rettung auf sich hat. Bevor aber Epheser 2 geschrieben steht, steht ganz klar, ich habe jetzt die Stelle nicht drauf, sie sind ja bekannt, Markus 1, 15, wo die Bibel sagt, das ist die erste Predigt Jesu, tut Buße und glaubt. Also er fordert den Menschen auf, Buße zu tun und zu glauben. In Apostelgeschichte 17, 30 sagt die Bibel, Gott gebietet allen Menschen, überall Buße zu tun. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass ein Mensch Buße tut, das heißt, seine Einstellung zum Herrn Jesus ändert, seine Einstellung zum Glauben ändert, seine Einstellung zu dem, dass er selber nichts tun kann, ändert. Er sieht ein, dass er nichts machen kann, dass er verdammt ist und dass der Jesus ihm helfen muss. Das sieht er ein, das ist Buße, das ist Änderung der Gesinnung. Und wenn er jetzt im Glaube das annimmt, was die Schrift sagt, dass der Jesus für ihn gestorben ist, und wenn er ihn aufnimmt, dass er sofort gerettet wird, er muss nur den Herrn Jesus aufnehmen, dann wird er gerettet, dann geschieht's. Und jetzt erklärt die Bibel, was dann geschieht. Er erklärt in Vers 3 dann, wie wir waren. Wir waren Kinder des Zorns, und jetzt erklärt er 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, wie wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Das ist eine ganz klare Aussage. Gott hat gesehen, dass wir Kinder des Zorns sind. Er hat gesehen, dass wir verdammt sind, hat sich unser erbarmt, hat uns durch den Herr Jesus gerettet. Und das aus Gnade. Wisst ihr, was Gnade ist? Da wird ja auch so wildeste Theorie hier manchmal losgelassen. Gnade, das Wort Charis, heißt praktisch im Griechischen, die Griechen haben das folgendermaßen erklärt, Charis ist ein Erbarmen, also es erbarmt sich jemand über mich und gibt mir etwas. Und zwar, das war so, wenn ein Volk gehungert hat, so wie in Ägypten, und die Vorräte waren aufgebraucht, und der Herrscher hingegangen ist, obwohl er es nicht musste, und seine eigenen privaten Vorräte geöffnet hat und das am Volk geschenkweise gegeben hat, obwohl er es nicht musste. Der Akzent liegt drauf. Du bekommst etwas von Gott, obwohl er es nicht muss. Er ist nicht verpflichtet, uns zu retten. Das ist Gnade. Also er hat es getan, weil er sich unserer erbarmt hat. Er hätte es nicht gemusst. Er hat uns also praktisch, ohne dass er es musste, errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und jetzt haben wir den nächsten Eckpfeiler. Hier sagt die Bibel praktisch, er hat es mir geschenkt, er hat mir eine Gabe gegeben. Also einfach nochmal zur Errettung, wenn ein Mensch vollkommen fertig ist, ich weiß noch, wo ich mich bekehrt habe. Ich habe 4 Jahre gebraucht. Ich war 4 Jahre erweckt und bin nicht zur Wiedergeburt durchgebrochen. Ich war zu feig. War Feigheit bei mir. Da hat sich Gott dann erbarmt. Und dann war ich so weit, dass ich wusste, jetzt fahre ich in die Hölle. Und dann habe ich zu meinem Jesus habe geschrien, rette mich. Ich habe gewusst, ich kann nichts mehr machen. In derselben Sekunde konnte ich ihn annehmen. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Aber ich musste ihn annehmen, versteht ihr? Es war ein Zusammenspiel. Er hat sich erbarmt, hat mir das ewige Leben angeboten, hat mir die Rettung angeboten und ich habe zugegriffen. Und genau so läuft es. Er tut alles, er macht alles fertig, er hat ein Geschenk. Ich kann es mir nicht verdienen. Nicht, weil ich besser war, schlechter war, er hat mir das Geschenk gegeben, ohne dass ich es verdient hätte. Er hat es mir angeboten. Aber wenn ich Nein gesagt hätte und es nicht angenommen hätte, wäre nichts passiert. Wisst ihr, jetzt kommt wieder das Zusammenspiel. Gott hat alles getan, bietet mir es als Geschenke, aber ich muss nehmen. So einfach ist es. Wisst ihr? Und jetzt sagt die Bibel, es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken. Ich kann mir das nicht verdienen, ich habe nicht tiefgreifend Buße getan, sondern es war ganz einfach. Er hat sich erbarmt, hat mir es angeboten, ich habe es begriffen, jetzt kannst du es nehmen, habe es genommen, ich bin in derselben Sekunde zur Wiedergeburt durchgebrochen. Es läuft bei jedem anders. Bekehrung ist immer anders, aber wichtig ist, irgendwann nimmt man ihn an. Jetzt sagt er, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn du frisch bekehrt bist, dann hast du immer noch dieses Zwanghafte vom Gesetz her in dir. Jetzt musst du, jetzt wehe. Und er sagt, alles, was du tun sollst, ist seit praktisch deiner Wiedergeburt, seit deiner neuen Schöpfung, in dir bereits vorhanden. Alle Werke, die du tun sollst, hat Gott zuvor schon bereitet. Die waren schon fertig. Ja, was ist jetzt? Tut Gott jetzt alle Werke in mir? Nein. Die sind da, wenn ich jetzt die richtige Haltung einnehme. Und im Glaube, das Glaube, was die Bibel sagt, die richtige Haltung einnehme, dann geschieht es. Und das ist genau das Zentrum von unserem Text. Ich muss mit Furcht und Zittern eine bestimmte Haltung einnehmen und dann wirkt er alles. Wenn ich aber die Haltung nicht einnehme, wirkt er nicht. Das ist nämlich der Unterschied. Seht ihr? Wenn ich aber nur die Haltung einnehme, ohne ihn, dann passiert auch nichts. Es ist immer das Gleiche. Er ist der Handelnde, ich reagiere drauf richtig und dann passiert es. Das ist immer das Zusammenspiel. Geht es? Ja. Warum geht es? Die wenigsten Gläubigen ist klar, dass bei der Wiedergeburt etwas Ungeheures passiert ist. Das ist ja das für uns menschliche Wesen nicht Verständliche, dass bei der Wiedergeburt, wenn Gott mich rettet, wenn mein Geist wiedergeboren wird, wenn in mich der Herr Jesus einzieht, dass da was Ungeheures passiert. Jetzt kommt er als Problem. Die Bibel sagt klipp und klar, man fühlt es nicht. Sie sagt, man weiß es. Ja, woher weiß ich das? Von der Bibel. Ich fühle es nicht. Ich habe bei meiner Wiedergeburt keine Ahnung gehabt, was in mir passiert ist. Mir war bloß klar, jetzt hast du ihn aufgenommen. Jetzt gehörst du zu ihm. Aber jetzt sagt die Bibel letztendlich, bei der Wiedergeburt passiert etwas. Der Heilige Geist kommt in dich. Römer 8, 9 und 10. Gleichzeitig sagt sie, damit sind alle Werke, die du tun sollst, in dir als Paket drin. Wenn du jetzt die richtige Haltung einnimmst, öffnet sich das Paket und du tust die Werke. Und du kannst jetzt im Glauben alles tun, was Gott sagt, weil in 2. Korinther 4, 13 steht, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Wisst ihr, mit der Wiedergeburt, mit der Errettung, als ich der Jesus aufnahm, habe ich den Heiligen Geist bekommen und der Heilige Geist ist der Geist des Glaubens. Das heißt, jeder Gläubige hat in dem Moment, wie er zu mir Jesus sagt, komm in mein Herz, ihn als Erretter aufnimmt, hat er den Geist des Glaubens. Du fühlst ihn nicht, aber du hast ihn. Mit diesem Geist des Glaubens kannst du alles im Glauben annehmen, was die Bibel sagt. Das ist kein Verdienst, das ist kein Werk. Du hast von Gott die Fähigkeit bekommen. Es hat er getan, dass du alles glauben kannst, wenn du willst. Wenn du aber nicht willst, passiert auch nichts. Aber du kannst, wenn du willst. Und jetzt kommen wir halt zu Hebräer 11,1. Und das ist wieder das, was in unserem Text hier die entscheidende Rolle spielt. Er sagt ja, praktisch verwirklicht eure Errettung, also bringt sie zu Ende, macht, dass sie wirksam wird, weil ich in euch ja alles wirke. Aber nochmal, dass man es richtig versteht. Wenn ich nicht anfange, das zu verwirklichen, wirkt er es nicht. Er wirkt es nicht, indem er mich letztendlich vergewaltigt oder zwingt. Sondern er wirkt nur, wenn ich gehorsam bin und verwirkliche. Wisst ihr, das ist immer ein Zusammenspiel. Ich glaube ihm, ich bin gehorsam. Darum ist gehorsam die Überschrift. Ich bin gehorsam und dann wirkt er es. Das ist gewaltig, was dann passiert. Hebräer 11 heißt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das Wort, das hier mit Zuversicht übersetzt ist, in Fußnote haben wir es ja drin, eine Verwirklichung dessen, ein Beharren auf dem. Das ist ein Wort, da gibt es im Deutschen kein Wort dafür. Das ist ein Wort, das hat eine Bedeutung, die ist ungeheuer. Das heißt Hypostasis. Das meint Substanz, also eine Substanz, die realisiert, die das verwirklicht. Also er sagt, sobald du glaubst, Herr Jesus, im Glaube zustimmst, was er sagt, du stimmst ihm zu. Derselbe Sekunde bewirkt der Geist des Glaubens in dir, dass du in der Lage bist, das alles zu tun. Du kannst es umsetzen, wenn du willst. Es geht. Wisst ihr, da gibt es keine Ausrede. Ich kann nicht, ich bin zu schwach. Das ist alles Unsinn. Du kannst sofort, sobald du glaubst. Und kannst du glauben? Natürlich durch den Geist des Glaubens. Und jetzt kommen wir zu dieser gewaltigen Sache. Muss ich verwirklichen? Muss ich es zu Ende bringen, obwohl er bereits das ja angefangen hat? 1. Korinther 1, 30 sagt, durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Da sagt die Bibel, Gott hat es gewirkt, dass ich in Christus bin. Ihr kennt die Stelle 1. Korinther 12, 13, also sind wir alle in einem Geist zu einem Leib getauft. In der Sekunde, wenn ich wieder geboren werde, ich spüre das ja nicht, ich konnte euch überhaupt nicht erklären, was da passiert ist, ich habe das hinterher in der Bibel gelesen. Ich wusste vom Wort Gottes, dass ich mich bekehren muss. Ich wusste, dass der Herr Jesus für mich gestorben ist. Ich wusste, dass sein Blut mich reinigt von allen Sünden. Das habe ich alles gewusst. Und das habe ich einfach in kindlichem Glauben angenommen. Da war es reif. Er hat es mir so dringend also angeboten, dass ich nicht anders konnte. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Bibel sagt, in der Sekunde bist du in Christus. Jetzt bist du in ihn hineingetauft. Dann können wir ja sagen, dann ist ja alles bestens. Hatte mein Bruder einen sehr weisen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn Gott es so gemeint hätte, hätte Paulus geschrieben, wenn ihr euch bekehrt habt und der Heilige Geist in euch ist, dann ist alles bestens. Jetzt macht Gott alles. Beste Grüße, euer Paulus. Hat er aber nicht. Er hat über 10 Briefe geschrieben. In diesem Brief hat er ganz genau erklärt, was ich zu tun habe, wie ich verwirklichen muss, wie ich das, dass Gott in mir alles wirkt, was ich tun muss oder was für eine Haltung ich einnehmen muss, dass Gott alles wirken kann. Wisst ihr, jetzt geht der Herr Jesus ganz einfach hin, jetzt kommt ein Befehl. Johannes 15. Wer doch gerade gelesen, ihr seid in Christus, oder? Steht doch da. Es ist durch ihn, dass ihr in Christus seid. Das ist Tatsache. Jetzt sagt aber der Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe in mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nichts von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wisst ihr, jetzt haben wir etwas und das ist jedem, der die Bibel einigermaßen kennt, fällt jedem auf, das ist eine Tatsache. Es gibt in der Bibel 2 Ebenen. Und wenn ich die vermischle und durcheinander bringe, dann lande ich zum Beispiel beim Calvinismus, der sagt, Gott hat dich vor Grundlegung der Welt erwählt. Du kannst überhaupt nichts dafür, dass du gerettet bist. Du bist zwangsbekehrt und jeder, der zu Gott kommen will, wenn er vor Gott nicht vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen ist, fährt er in die Hölle, man kann sich gar nicht bekehren. Das ist die Verirrung, wenn man eine Seite überbetont. Die andere setzen alle Menschen unter Druck, egal ob der Heilige Geist wirkt oder nicht, und sagen, du musst, du musst, du musst. Das ist genauso falsch. Sondern du hast hier etwas ganz, ganz Einfaches. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du die Bibel genau liest, wir sind in einem Geist zu einem Leben getauft. Wir sind in Christus, aber jetzt bleibe. Wir sind in einem Geist zu einem Leben getauft, dass ich in Christus bin. Ich nenne es einmal, das ist die Stellung in Christus. Das ist das, was die Bibel sagt, was bei mir passiert ist. Aber dass diese Stellung wirksam wird, muss ich die Haltung dazu einnehmen. Nämlich, bleibe in mir. Obwohl ich in Christus bin, muss ich in ihm bleiben. Der Jesus sagt, bleibet in mir. Ich muss jetzt bleiben, obwohl ich bin. Wisst ihr, das ist was ganz Einfaches. Ich bin ein Banker. Da ist das relativ leicht zu verstehen. Wisst ihr, was eine Option ist? Option ist ein Recht. Wenn ich Option kaufe im Aktienhandel, dann heißt das, ich habe das Recht, eine Aktie zu kaufen zu einem bestimmten Preis. Ich habe einfach das Recht, da habe ich dafür zahlt. Er hat dafür bezahlt, dass ich das Recht habe, in den Himmel zu kommen. Er hat dafür bezahlt, dass ich eine vollkommene Erlösung habe. Er hat dafür bezahlt, dass ich den Geist des Glaubens habe. Er hat dafür bezahlt, dass ich in ihm bleiben kann. Er hat dafür bezahlt, dass ich alles verwirklichen kann, dass ich es alles tun kann. Aber auf der Bank ist ganz einfach. Ich kann die Option haben. Ich muss irgendwann sagen, so jetzt will ich sie. Also die Option ist die Stellung in Christus. Und wenn ich sage, jetzt will ich sie, dann kriege ich es nämlich. Erste Sekunde, das ist die Haltung in Christus. Das ist, wenn ich es im Glauben annehme. Wieso? Das ist das Spannungsfeld. Nur über die Stellung zu reden, das macht der Calvinismus, ist völlig falsch. Aber nur über das Tun zu reden, dass ich es annehme, ist genauso falsch, weil ohne das vollkommene Opfer, ohne das, was Gott getan hat und was er wirkt, funktioniert das auch nicht. Es ist immer ein Zusammenspiel. Was Gott tut, was ich tue. Jetzt müssen wir gucken, wie das geht. Hebräer 3, 6 und 14. Also immer der Grundgedanke, muss ich jetzt mit Furcht und Zittern dafür sorgen, dass das, was ich geschenkt bekommen habe, die ganze Zeit wirkt? Das ist ja die Frage. Was muss ich jetzt tun, dass das wirkt? Hier haben wir 2 zentrale Aussagen. Da sagt er, Christus, aber als Sohn über sein eigenes Haus, das ist die Gemeinde, und sein Haus sind wir, die Gläubigen. Wenn, das habe ich eine Bitte, wenn er in der Bibel in Zukunft das Wörtchen wenn lässt, dann passt genau auf. Immer wenn steht, das ist die Bedingung. Er sagt, ihr seid praktisch das Haus des Christus. Ihr gehört zum Leib Christi. Jetzt sagt er aber, wenn, das ist die Bedingung, das kommt die Stellung in Christus. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis ans Ende standhaft festhalten. Wisst ihr, was da die Bibel sagt? Ganz einfach. Du musst bis an dein Lebensende, wenn du mal gläubig bist, eine bestimmte Haltung einnehmen. Das ist Glaube. Du nimmst einfach eine Haltung ein. Das heißt nicht nur, dass du alles glaubst, was der Herr Jesus schreibt und getan hat. Das ist das Normale, was ein Gläubiger tut. Sondern, dass du dem einfach zustimmst im Sinne von, du bist bereit, es zu realisieren. Wie geht das? Das ist ganz einfach. In der Bibel steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zugefügt werden. Dann ist das ganz einfach. Wenn du als Nummer eins dich ums Geistliche kümmerst und um die Gerechtigkeit Gottes, dass du mit Mensch und Gott in Ordnung bist, dann sorgt er dafür, dass dir das Restliche gelingt. Steht hier. Sprüche 16,3 steht, befiehl dem Herrn deine Werke, so werden deine Pläne zustande kommen. Das steht wörtlich. Wälze auf ihn alles, was du in deine Gedanken dir geistlich vorgenommen hast. Wälze es auf ihn. Also regle es mit ihm und es wird dir gelingen. Und genau das ist es. Die Bibel sagt hier klipp und klar, du bist zum Haus Gottes gehören, du gehörst zur Familie Gottes, wenn du bis zum Schluss standhaft festhältst, wenn du nicht aufgibst. Wieso? Da kommt wieder die Lehre, einmal bekehrt, immer gerettet, es kann dir nie mehr was passieren, finde ich in der Bibel nicht, kann lesen, was ich will. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen, aber ich kann selber weggehen, ist gar keine Frage. Wisst ihr, und die Bibel geht immer davon aus, alles, was sie von mir fordert, kann ich. Das ist kein Werk. Ich kann's, wenn ich den Geist des Glaubens habe. Letztendlich ist auch er das, der es wirkt, weil er mir den Geist gegeben hat. Und er sagt ganz einfach, du musst halt jetzt bis zum Schluss das festhalten, was ich dir gegeben habe. 14. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen. Ich gehöre zu meinem Jesus. Wenn, merkt ihr, was das Wörtchen wenn für eine Rolle hat? Wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Immer der gleiche Gedanke. Wenn du bis zum Ende standhaft festhältst. Das ist unser Text. Verwirklicht eure Errettung mit Furcht und Zittern. Er aber wirkt das alles in euch. Da kommt auch kein Leistungsdruck auf. Ich kann überhaupt nicht versagen, wenn ich will. Kann ich wollen? Offenbarung 22,17. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Lehre, dass der Mensch ein unfreier Wille hat, ist Unsinn. Ich bin nicht im Zustand von meinem Verlorensein, dass ich Gott suche. Das ist richtig, die Lehre. Er muss sich um mich kümmern. Er muss sich erbarmen. Er muss mich anreden. Aber wenn er mich anredet und sagt, tu Buße, bekehre dich, dann kann ich, wenn ich will. Wenn er kommt und mich anredet, dann kann ich. Wisst ihr, ich sag's mal vorsichtig, immer Hebräer 6,11. Es ist eigentlich durch die ganze Bibel immer das Gleiche. Gott gibt mir etwas, ich habe etwas in mir, ich habe absolute Fähigkeiten. Wenn ich es aber nicht tue, Entschuldigung. Wisst ihr, es gibt Leute, die sind Genies von Natur, die können zum Beispiel mit 5 Jahren Klavier spielen, die haben das drin als natürliche Fähigkeit, die können dann die Kreuzersonate spielen noch 5 Minuten. Selbst wenn ein Kind die Fähigkeit hat, wenn das keine Lust hat und nie ins Klavier geht und nicht spielt, was passiert denn? Es spielt nicht. Und so ist im Glauben auch. Du hast die Fähigkeit, Gott hat dir alles gegeben, was überhaupt möglich ist. Das ist ein volles Paket. Die Bibel redet in Hebräer 10,10 und 14, von einem vollkommenen Opfer, wo alles drin ist. Aber wenn du es nicht anwendest, passiert nichts. Wisst ihr, der sagt, du musst anwenden bis zum Schluss. Das muss dein Leben sein. Vers 11, Kapitel 6. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass er die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Wisst ihr, ganz viele Dinge sind Verheißen. Zum Beispiel in der Bibel steht klipp und klar, du bist mit Christus gekreuzigt. Das heißt, der alte Sündenatur ist tot. Aber jetzt steht, das ist eine Verheißung. Es steht aber drin, jetzt halte dich dafür. Wenn ich mich nicht dafür halte, passiert nichts. Wisst ihr, das ist die Verheißung. Und die muss ich mit Glaube und Geduld anwenden. Wisst ihr, ich habe immer wieder, obwohl ich jetzt 44 Jahre gläubig bin, habe ich immer wieder so Situationen, da merke ich, ich weiß das theoretisch, aber ich tue es nicht, ich wende es nicht an. Ich verwirkliche es nicht. Das ist zum Beispiel, ich könnte heute Abend gar nicht predigen, wenn meine Stimme weg ist, die ist kaputt. Merkt ihr was? Wieso aber man nichts merkt? Ich habe einfach das gemacht, was die Bibel sagt. Ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, Herr, hier, ich glaube, was du sagst, ich wälze es auf dich, jetzt ist sie da. Steht ihr? Es ist unerklärlich. Sobald ich das, was er sagt, glaube und dann darauf handle, passiert's. Das ist die Stellung in Christus, die das, was Haltung schon da ist, das Paket einfach auslebt. Ich könnte euch hunderte so Dinge erzählen, wo einfach ich zum Beispiel mit was zu kämpfen hatte, dann schreibt die Bibel, so und so musst du vorgehen. Dann gehe ich wie ein kleines Kind, stelle ich mich drauf. Ein Beispiel. Und so hat der Schwester etwas, die wollte was, was für uns, sagen wir, völlig unmöglich in der Situation war. Und ich habe dann menschlich mein Hirn zermattet, wie man das alles austricksen könnte. Das ist Verwirklichung ohne der Herr. Ich habe nicht mehr gewusst, was machen. Dann habe ich trickst. Aber ich habe Unbekannte gehabt, ich habe nicht gewusst, ob das funktioniert. Irgendwann hat mir der Herr klar gemacht, das ist genau das Gegenteil von dem, was er sagt. Du musst jetzt das, was er dir an Verheißungen gibt, einlösen. Bin ich zu ihm gekommen, habe einfach wie ein kleines Kind das auf ihn gewälzt, habe einfach gesagt, so, das und das und das sagt dein Wort, jetzt greif du einfach ein. Und dann habe ich mich zurückgesetzt. Ich habe das, was ich denke, habe sich recht, habe ich gedacht, gut, das machen wir, aber es hat sich einen herausgestellten Teil, hätte ich gar nicht machen brauchen. Jetzt hat Gott das so gigantisch gelöst. Ich habe es vorher auf der Herfahrt zu meiner Frau gesagt, mir ist die Luft weggeblieben. Wie Gott plötzlich eingegriffen hat. Aber er hat erst eingegriffen, als ich bereit war, es auf ihn zu wälzen. Versteht ihr? So ist es mit allen Dingen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bindung habe, ob das Raucher, ob das Alkohol ist, ob das augenlustig, ob das irgendetwas ist, ob das Gier ist, ich bin ein früherer Banker, Geldgier ist was, naja. Ich habe eine Frau gehabt, ich habe es ja schon mal erzählt, die mit, ich glaube, 73 verhungert ist und das Konto voll gehabt. Wisst ihr, wenn ich vor irgendetwas frei werden will, was sagt die Bibel? Du bist mit Christus gekreuzigt. Was heißt das? Kennt ihr Watch Me Nie? Watch Me Nie hat es eines Tages gelesen. Du bist mit Christus gekreuzigt, du bist mit Christus begraben, du bist mit Christus gestorben, hat er theoretisch gewusst. Irgendwann hat er es angefangen zu realisieren, da war ihm klar, ein Toter hat keine Erfechtung, ein Toter hat keine Lüste, ein Toter hat keine Begierde. Dann ist er in der Speisesaal zu seinen Brüdern reingerannt, hat geschrien, die haben dann geglaubt, das sei nicht mehr normal. Er hat dann reingeschrieben, Brüder, wisst ihr das Neueste? Und haben die gefragt, was denn? Und das hat er gesagt, ich bin tot. Der hat recht. Wisst ihr, ich bin mit Christus begraben. Wenn ich jetzt eine Bindung habe, dann gehe ich zum Herrn und sage, ich danke dir, dass ich mit dir begraben bin, dass ich mit dir gekreuzigt bin. Du hast mich vom alten Adam her getötet und jetzt siehst du, wie diese Sache mich plagt. Jetzt glaube ich einfach, dass ich auch für die Sache tot bin. Das ist Römer 6,11. Ich halte mich dafür. Wisst ihr, was ich tue? Ich tue nur das, was die Bibel sagt, was der Jesus in mir bereits gewirkt hat. Sobald ich dem zustimme, für mich privat, und mich draufstelle im Glaube, wisst ihr, was geschieht? Es passiert sofort. Die Bindung bricht, garantiere ich euch. Ich habe das ausprobiert. Wisst ihr, das ist es, was eigentlich er hier meint. Er sagt, Gott ist es, der alles wirkt. Aber du musst verwirklichen, du musst einfach im Glaube zustimmen. Du musst gehen. Du musst realisieren, du musst das, was er sagt, einfach glauben und tun. Dann passiert's. Kolosser 1, 22. Wisst ihr, es sind immer die gleichen Dinge. Bis ans Ende festhalten, einfache Haltung einnehmen, die biblisch ist, die ich einnehmen kann, weil ich den Glauben habe. Wisst ihr, ich kann die ja einnehmen, das ist ja das Problem. Ich brauche da nichts Besonderes machen, ich kann sie einnehmen. Und da sagt er nämlich, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, also dass wir mit ihm gestorben sind, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Ist das nicht herrlich? Jetzt können wir sagen, das ist wunderbar, so machen es die Calvinisten und sagen, letztendlich bezüglich der Rettung, jetzt könnte ich sagen, bezüglich dem Sieg, er ist für mich gestorben, ich gehöre zu seinem Leib, jetzt hat er mich heilig, tadellos, unverklagbar gemacht vor seinem Angesicht. Wunderbar. Das ist bloß eine Seite. Die zweite Seite heißt, wenn, merkt ihr was für ein Wort? Wenn, wie ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Er sagt ganz einfach, das alles wirkt und ist real, wenn du im Glauben fest darauf beharrst. Kann ich das? Ich habe den Geist des Glaubens. Alles, wo die Bibel sagt, glaube, kann ich. Muss nur ausprobieren. Ich habe am Anfang auch nicht geglaubt, dass ich alles glauben kann. Ich kann alles glauben. Muss nur ausprobieren. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem alten, bösen Grundsatz der Menschen, dass man einfach 10-mal eher seinem Gefühl, 10-mal eher andere Menschen oder seiner Eingebung oder seine Gefühle oder auch seine Vorstellungen glaubt, als dem, was Wort Gottes sagt. Ich sage Bibel klipp und klar. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wenn Gott es sagt, dann ist es so, sobald ich ihm zustimme, im Glaube und es tue, passiert es. Und das ist das Verwirklichung aus Philipper 2, Vers 12 und 13. Das ist es. Sobald ich zustimme. Hebräer 12, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen. Kann ich die Last ablegen, die Sorge? Ja. Warum? Weil ich den Geist des Glaubens habe. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, kann ich die Sünde ablegen? Ja. Wenn ich den Geist des Glaubens habe. Lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Kann ich mit Ausdauer diesen Kampf kämpfen? Ja, wenn ich den Geist des Glaubens habe. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er sagt hier, sobald du auf ihn, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, schaust und erwartest, dass er das im Glauben in dir wirkt, passiert es. Steht hier, wenn jetzt jemand das nicht glaubt, dass ich das kann, und ich glaube, wenn ich zu meinem Jesus komme, dass er das alles in mir wirkt. Ich muss nur im Glauben zustimmen, dass er es tut. Wisst ihr, was dann passiert? Nichts. Da passiert überhaupt nichts. Da passiert nichts, das ist Fakt. Sobald ich im Glauben anfange, das zu realisieren, passiert das alles. Wisst ihr, das ist ein Beginnen, ein Ausprobieren. Und wer natürlich ein Interesse daran hat, dass das nicht passiert, das ist der Teufel. Er wird dir in Gedanken alles einreden, dass du nicht anfängst, es zu tun. Der wird dir alles einreden. 1. Petrus 4,1. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Jetzt ist wieder die Frage, kann ich das? Natürlich. Ich kann das. Ich kann Gott leben. Ich lebe als ganz normaler Mensch. Ich habe 43 Jahre lang mein Brot verdienen müssen, um meine Existenz durchzubringen, meine Familie durchzubringen. Das ist doch völlig normal. Du musst arbeiten, du bist normal. Du musst ein normaler Mensch sein. Du bist kein Spinner für deine Kunde oder für deine Gegenüber, für deinen Arbeitgeber. Du bist ein normaler Mensch. Und trotzdem trachte ich innerlich zuerst nach dem Reich Gottes. Das geht parallel. Wenn ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte und bei geistlichen Dingen mich nur auf den Herr verlasse und alles von ihm erwarte, was nämlich geschrieben steht, wenn da steht, du bist mit Christus gekreuzigt, dann halte ich mich dafür und sage, bin ich unanfällig. Sobald ich im Glauben sage, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin, dann nehme ich es an. Dann wird's. Und dann kann ich auch ganz normal in dieser Welt leben und dann merken die Menschen um mich herum, dass ich anders bin wie die anderen. Dass ich kein Spielball bin, kein Sklave meiner Gefühle, kein Sklave meiner Lüste, kein Sklave meines Ehrgeizes, kein Sklave meiner Vorstellungen, sondern dass ich frei bin. Wisst ihr, das ist nichts anderes wie das. Ist euch das in der Bibel aufgefallen, wenn ihr das Alte Testament liest? Was sagt denn Gott? Gott sagt was ganz Interessantes. Ihr müsst mal wirklich anfangen, die Einnahme des verheißenen Landes zu lesen. Da sagt er, zum Beispiel in Josua, siehst du dann, wie sie es einnehmen, da sagt er, ich habe euch das Land gegeben. Danke, sie haben es. Jetzt steht auf und nehmt es ein. Und genau das ist unser Bibeltext. Gott hat mir alles gegeben. Sobald ich jetzt innerlich aufstehe und im Glauben dem zustimme und dann anfange so zu handeln, wie er sagt, dann passiert's. Dann sagt er, Das sind die Enakiter, die Riese. Ich habe sie, Kaleb hat es geglaubt, er und der Josua waren die Einzigen, Kaleb war der Einzige bei den Enakiter. Die haben gesagt, das sind Riese, die schaffen wir nie. Gott hat gesagt, ich habe sie vor euch dahin gegeben. Und dann ist der Kaleb gekommen und gesagt, ich glaube das. Und dann hat er das Schwert genommen und hat die Enakiter weggetrieben. Wisst ihr? Gott erwartet, er sagt, ich habe sie vor dir dahin gegeben. Du bist mit Christus gekreuzigt. Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Ich habe dir den Geist des Glaubens gegeben. Du kannst in jeder Beziehung überwinden, sobald ich das glaube und das Schwert des Geistes nehme, die Bibel, und beginne, drauf zu handeln, passiert. Wenn ich aber Gott nicht glaube, sondern mein Gefühl, und es nicht tue, wisst ihr, was dann passiert? Einfach nichts. Wisst ihr, das ist das Problem. Ich muss einfach Gott glauben. Und die Stelle, er wirkt alles in dir, wenn du verwirklichst. Wenn du nicht verwirklichst, wirkt er nichts in dir. Ist doch klar. Wie wirkt Gott in mir das Wollen? Ist einfach. Ich habe etwas, wo ich ganz sicher bin, ich schaffe es nicht, vielleicht will ich es auch gar nicht. Und dann kann ich zu meinem Jesus und sage, Herr, erbarme dich, jetzt hilf mir, dass das in die richtige Beine geht. Du bist der, der die Herzen lenkt wie die Wasserbäche. Das ist ein wichtiger Vers. Ich glaube, dass du die Herzen lenken kannst wie die Wasserbäche. Ich glaube, dass du mir jetzt vollkommen helfen kannst. Ich glaube, dass du vollkommen eingreifst. Sobald ich das im Glauben ihm bekenne und sage, Herr, jetzt, und dann, wenn ich das wirklich glaube, dann lasse ich die Schulter fallen, hör auf, mir Sorge zu machen und bin einfach ruhig. Wenn ich das mache, wisst ihr, was dann passiert? Dann greift er sofort ein. Wie sofort? Das ist noch die andere Frage. Es kann sein, er leitet sofort Hilfe ein, aber manchmal lässt er mich auch ein bisschen zappeln, weil manchmal brauche ich das. Aber er muss ja auch meinen Glauben stärken. Aber sobald ich im Glauben ihm zustimme, dann passiert's. Wisst ihr, wenn ich das nicht mache, passiert halt nichts. Und dem hängt alles. Und wenn man Jakobus 1,22 lesen, Jakobus ist ja so ein Mann, der alles in stichwortartiger Form sagt. Er sagt hier, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wisst ihr, was der Jesus sagt? Wer Gottes Wort hört und tut, ist ganz einfach. Ich höre das Wort Gottes und tue es, dann passiert's. Jakobus sagt, wenn du es bloß hörst, hier im Kopf, und nicht tust, passiert nichts. Sagt, du betrügst dich selber. Wisst ihr, was nützt das, wenn ich wunderbare Rede führen kann und das die Leute erklären kann, selbst aus der Bibel. Du bist mit Christus gekreuzigt, alle deine Sünden sind bezahlt. Er reinigt dich vor jeder Sünde, er bricht deine Sündennatur. Er macht, dass jede Bindung weggeht, wenn du im Glauben zustimmst, wenn ich das den Leuten wunderbar erkläre und ich tue es selber bei mir nicht. Das ist das, was Paulus sagt, auf das ich nicht andere predige und selber verwerflich werde. Ich muss bei mir selber tun. Und jeder Gläubige muss nur hingehen und selber realisieren und tun, dann passiert's. Und das ist das Verwirkliche. Wisst ihr nochmal, da haben wir uns richtig verstehen. Sobald ich beginne zu verwirklichen und ihm das so zu glauben, wie er sagt, fängt er an, wolle und vollbringe alles in mir zu wirken. Sobald ich meine Haltung des Gehorsams, das ich verwirkliche will, aufgebe, wirkt er kein Wolle, wirkt er kein Vollbringer, wirkt er nichts mehr. Steht ihr? Ist der Unterschied. Zwei Seiten, Stellung und Haltung. Sobald ich will und mitmache, wirkt er alles in mir. Wenn ich nicht mitmache, wirkt er nichts. Das ist der Unterschied zum Calvinismus. Ihr müsst mal die Bibel genau auf diese ganze Stelle hin und auf diese ganze Thematik hin durchsehen, dann seht ihr, es ist eine Regel ohne Ausnahme. Ich kenne keine Stelle, die anders läuft. Es läuft alles so. Die gesamte Heilige Schrift. 1. Johannes 2,6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, er ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Das ist ganz einfach. Er sagt, wenn du sagst, jetzt nehmen wir 1. Korinther 1,30, ich bin in Christus durch die Wiedergeburt. Der Jesus sagt, jetzt bleibet in mir. Jetzt sagt er ganz praktisch, was das heißt. Er sagt, wenn du sagst, ich will in ihm bleiben und ich nehme es im Glauben an, dass ich letztendlich in ihm bin, dann musst du genauso wandeln, wie der Jesus gewandelt ist. Ja, wie geht es? Jetzt musst du die Bibel studieren, wie der Herr Jesus reagiert hat. Wie hat er denn reagiert? Als die Sünderin kam, Johannes 8, dann war er barmherzig. Also musst du barmherzig sein, wenn du einen Sünder hast, der bußfertig ist, den es reut und der Probleme hat. Als die Pharisäer kamen, hochmütig, arrogant und auf dem hohen Ross, hat er ihnen widerstanden. Als er gesehen hat, dass man mit dem Reich Gottes ein Geschäft macht, hat er eine Peitsche genommen, hat die Händler aus dem Tempel rausgepeitscht. Wisst ihr, das ist hier. Du hast ein Musterbeispiel, du musst Jesus untersuchen, wenn du Bibel liest, wenn du die Evangelien liest, musst du einfach gucken, wie hat Jesus gehandelt. Jetzt sagt die Bibel ganz einfach, wer in ihm bleibt, handelt wie er. Wisst ihr, wenn du jetzt so vorgehst, dann hast du 90% deiner Probleme im Alltag nicht mehr. Die sind weg. Wisst ihr, unsere Probleme sind immer, weil wir nicht gehorsam sind und nicht verwirklichen. Da steht doch klipp und klar, wenn du sagst, du bist in ihm, also wenn mich einer fragt, bist du in Christus, sei natürlich, seit der Wiedergeburt bin ich in Christus. Bleibst du in ihm, sei natürlich, versuche ich in ihm zu bleiben. Ist mein Wille, in ihm zu bleiben. Und dann muss die Frage kommen, wandelst du denn auch wie er? Ganz viele fragen dann, was meinst du? Das ist ganz einfach. Ich reagiere, wie der Jesus reagiert. Dazu muss ich ihn studieren. Muss ich also Bibel lesen und sagen, Jesus, zeig mir, wie du reagierst, dass ich richtig reagiere. Weil wenn ich in dir bleibe, und das will ich, dann will ich also reagieren, wie du reagierst. Merkt ihr? Das ist verwirklichen. So eine Haltung, so fortgehend von der Bibel her. Wenn man das alles nicht tut, dann wirkt das Gott nicht in mir. Sobald ich die Haltung einnehme, beginnt Gott in mir. Das Wolle, da kommt der eiserne Wille, das auch zu tun. Und das Vollbringen, wirklich, in Wirklichkeit steht dort, das Verwirklichen, dass das bei mir dann wirklich passiert. Aber wenn ich im Glauben nicht mitgehe, passiert nichts. Seht, 1. Johannes 1, 7 bis 9, da ist ganz einfach. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Jetzt muss ich glauben. Es gibt Leute, die verdammen sich immer selbst, weil sie ein schlechtes Gefühl haben. Dass wir alle ein schlechtes Gefühl haben, das ist okay. Wisst ihr warum? Weil wir so verdorbt sind. Aber jetzt sagt die Bibel hier etwas. Jetzt sagt sie, wenn du im Lichte wandelst, das heißt, wenn du vom Herr Jesus ehrlich bist, das ist im Lichte, du bist ehrlich vor ihm. Also wenn dir zur Sünde passiert, sagst du einfach, Herr, vergib mir, du bist ehrlich. Du wandelst im Licht, dann sagt er, dann reinigt das Blut Jesu uns die ganze Zeit. Jetzt musst du das glauben. Das reinigt dich die ganze Zeit. Ich kann zum Abendmahl, wenn ich jetzt keine bewusste Sünde habe, dann überlege ich mir nicht, hast du jetzt irgendwas getan? Dann weiß ich 1. Johannes 1, 7 bis 9, egal was ist, das Blut reinigt mich die ganze Zeit ununterbrochen. Weil wenn was ist, wo Gott sagt, halt, das musst du in Ordnung bringen, dann kommt Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, die dann plötzlich im Gedächtnis sind, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dann reinigt er mich. Aber ihr versteht, ich muss einfach glauben, dass er mich die ganze Zeit reinigt. Dann brauche ich kein schlechtes Gewissen haben. Wenn ich glaube, das ist Realisierung, dass ich die ganze Zeit gereinigt bin durch Jesu Blut. Wisst ihr, ich komme in Kreise, da sagen die Leute, morgen ist Abendmahl. So ganz, wisst ihr, ganz, ganz drohend. Und morgen ist Abendmahl, jetzt musst du dich prüfen. Ich muss sagen, Entschuldigung, ich muss mich gar nicht prüfen. Das ist altes mosaisches Gesetz, das ist Religion. Bibel sagt, du bist in Christus. Bin ich. Ich wandle im Licht. Ich habe jetzt bewusst nichts, wo ich wüsste, da habe ich gesündigt. Es ist nichts in meinem Bewusstsein. Dann gehe ich zum Abendmahl ohne zu zuckern, ohne nachzudenken. Wisst ihr warum? Weil ich 1. Johannes 1, 7 bis 9 glaube. Ich glaube das, dass das so ist. Ich realisiere es, dass das Blut mich die ganze Zeit reinigt. Dann gehe ich würdig zum Abendmahl. Ich brauche nicht einmal beten, dass ich würdig bin. Wenn aber eine Sünde plötzlich hochkommt bei dem Gebet, die in meinem Bewusstsein ist, dann nehme ich das mal nicht, bevor ich nicht zu meinem Jesus gegangen bin und zu ihm ganz klar das Ganze gesagt habe, es offengelegt habe und ihm die Sünde bekannt habe. Dann, sagt die Bibel, reinigt er mich mit seinem Blut. Wisst ihr? Dann kann ich es mal wieder nehmen. Wenn aber nichts kommt, kann ich es mal nehmen, egal wie ich mich fühle. Wisst ihr, manche Leute nehmen es mal nur, wenn sie sich gut fühlen. Ja, Entschuldigung. Was glaubt ihr, wie oft ich es mal dann nehmen würde? Ich fühle mich manchmal gar nicht gut. Das spielt keine Rolle. Wisst ihr, das muss man auch lernen, dass die Gefühle Lügner sind. Wisst ihr, wen hat denn Isaac gefühlt? Wer hat Esau gefühlt? Wer war es? Jakob. Was sagt denn? An der Stimme hätte ich erkannt, dass es Jakob war. Aber das Gefühl, Jakob hat ihn geblufft mit den Fällen, dass er denkt, er sei die haarige Arme von seinem anderen Sohn. Das Gefühl ist ein Lügner. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Verwirkliche das, was hier steht. Sobald ich beginne zu verwirklichen, fängt Gott selber an, in mir Wolle und Vollbringe zu wirken. Dann geschieht's, dann realisiert sich's. Aber das geschieht immer nur, wenn ich ihm glaube. Wenn ich in kindlichem Glaube einfach glaube, dass so ist. Und dann einfach ohne groß das kompliziert zu machen, es einfach tue. Wisst ihr, auch wenn er sagt, im Endeffekt, ich sage es mal vorsichtig, wenn ihr in eine schwierige Situation kommt, wenn ihr angeklagt werdet, überlegt euch nicht, was ihr sagen soll. Da brauchst du dir nichts zurechtlegen. Der Herr wird dir genau in der Sekunde sagen, was du sagen musst. Wenn du aber jetzt anfängst, das nicht zu glauben, dann wirst du selber etwas zusammenbasteln, dann stotterst du etwas zusammen. Wenn du ganz ruhig bleibst, guck nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich war der einzige Gläubige im Kreis von lauter Bankleuten. Es waren lauter teilweise Leute, die an der Front gekämpft haben. Also es sind kein Fußvolk gewesen. Wir haben einen Verkaufstrainer gehabt, das war ein Lumperhund, erstens. Aber von der Ausbildung, vom menschlichen her, eine Kapazität. Aber gleichzeitig charakterlich wirklich also schon Schlitzohr. Und der war elegant, großer Mann, 1,85, 1,90, wirklich sehr gut ausgesehen, sehr gut rhetorisch, war aus dem Schwarzwald, hat sich verkauft wie kein zweites. Und wir sitzen da drin, in so einem Seminar, und ich habe angefangen, meine Kollegen einfach ein Traktat zu geben, wie im Glauben. Ja, der Mann, und jetzt zu dem, wenn du glaubst, dass der Herr dir, wenn es hart auf hart geht, einfach die Worte gibt, musst halt glauben. Dann realisierst du. Wisst ihr, was der macht? Der hat einem meiner Kollegen das Traktat abgenommen, hat es gelesen. Der ist hingegangen, hat das Traktat in die Brusttasche gesteckt. Und dann stand er so, ich war hinter ihm, saß ich. Er stand mir, hat mir den Rücken zugekehrt. Blitzschnell dreht er sich rum, so schnell kannst du gar nicht reagieren. Zieht das Traktat raus, knallt es mir vor versammelter Mannschaft vors Gesicht hin und sagt, Herr Kaufmann, was ist das? Wisst ihr, was passiert ist? Ich kann nicht erklären, wieso ich das gesagt habe. Ich habe ganz einfach gesagt, ein Angebot, ganz ruhig. Da hast du gemerkt, jetzt war das Wasser weg bei ihm. Ein Angebot, er nimmt das Traktat, steckt es wieder rein und sagt, danke, dreht sich um, macht weiter. Versteht ihr? Ich hatte einen großen Bankdirektor, das war nicht mein direkter Chef, aber einer der Direktoren, der ganz hohe. Der ist immer in der Bank rumgelaufen und hat geflucht und er hat den Namen Jesu gelästert. Auf eine Art und Weise, die war furchtbar, ich will das nicht wiederholen. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, aber ich wusste nicht, was tun, versteht ihr? Was mache ich jetzt? Fange ich jetzt an, gesetzlich selber wieder was zu suchen, wenn ich glaube, dass er für mich streitet, dass er alles tut, dass er wirkt? Da habe ich hingegangen und gesagt, Herr Jesus, jetzt musst du Gnade geben, ich kann nicht mehr, hilf mir. Wisst ihr, was passiert ist? Ich stehe neben der Sekretärin, rede mit ihr, er kommt aus seinem Zimmer raus und lässt wieder so einen Satz los. Dann ist bei mir was passiert, ich kann es nicht erklären. Wisst ihr, mein Verstand sagt, so blöd, dass du so etwas sagst, kannst du gar nie werden. Ich mache einen Schritt auf den Mann zu, gucke ihm ins Gesicht und sage zu ihm, für diesen Ausspruch werden sie in die Hölle fahren. Habe ich mich einfach rumgedreht, bin die Treppe runter. Versteht ihr? Es tut mir nicht. Auch ein Gläubiger tut es nicht. Es geht nicht. Ist ein hoher Direktor. Wisst ihr, was passiert ist? Der ist zwischendurch pensioniert. Das ist einer meiner besten Kollegen, die es gibt. Der lag schon vor mir so auf dem Tisch beim Essen von der Bank. Wie ein Raubtier hat er die Kralle ausgefahren und hat mich von unten rauf angeschrien. Um mich von unten zu sehen, musste ich auf den Tisch legen. Hat er sich auf den Tisch gelegt, hat von unten hat mich angeschrien, ich brauche keinen Sündenbock, er braucht Jesus nicht. Wisst ihr, und dieser Mann ist inzwischen einer meiner besten Kollegen. Er hat mich, obwohl ich schon lange im Ruhestand war, zu seiner Verabschiedung eingeladen und er ruft mir jedes Jahr zum Geburtstag an, ich ihm inzwischen auch. Wisst ihr, wie geht das? Da hat der Jesus das so gemacht, weil, wenn du glaubst, dass er alles tut und du gehst zu ihm und erwartest von ihm, dann verwirklichst du. Dann musst du nur noch glauben, dass er es tut. Da brauchst du nichts mehr tun. Da brauchst du auch keine Gedanken machen, kein schlechtes Gewissen. Jetzt wartest du einfach, was er tut. Und in dem Moment, wenn es dann kommt, dann bist du selber überrascht, wie er eingreift. Das habe ich heute erlebt, wie er eingriff. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie er hat eingegriffen. Wisst ihr, das ist Verwirklichung. Verwirklichung heißt, ich gehe zu ihm, glaube, was er sagt in der Schrift, glaube, dass alles, was er sagt, auch passiert. Und dann nehme ich es für mich an und sage, das gilt jetzt für mich. Und jetzt warte ich einfach, was passiert. Wenn er aber sagt, fliehe, wenn er einen Befehl gibt, Verwirklicher heißt dann muss ich fliehen. Wenn er sagt, widerstehe, dann muss ich widerstehen. Wenn er sagt, glaube, dann muss ich glauben. Wisst ihr? Ich tue einfach, was er sagt. Und glaube, dass so ist. Und dass alles, was er sagt, real ist. Und darum kann ich es auch realisieren, wenn es wirklich real ist. 1. Johannes 3,6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Nein, Entschuldigung. Es steht alles im Präsens aktiv, also in der Gegenwartsform. Das heißt ganz einfach. Wer in ihm bleibt, bleibe ich in Christus, also wandle im Licht, dulde keine bewusste Sünde, bringe mir die Sünde und lebe mit ihm, dann sagt er, dann sündigst du nicht. Das heißt, das griechische Wort, und wenn man so, wie man es übersetzt, heißt eigentlich, dann lebst du nicht in der Sünde. Dann lebst du nicht in dauernder Sünde. Dann hast du sündigst zwar, aber du hast keine Dauersünde. Wisst ihr, und das passiert aber nur, wenn du es glaubst und dann im Glauben annimmst und dann drauf handelst. Und dann kommt Vers 24 im gleichen Kapitel. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und darin erkennen wir, dass wir den Heiligen Geist haben. Das heißt, er sagt ganz einfach, du musst eigentlich nur tun, was er sagt. Kann ich das? Ja. Das ist ja nichts Besonderes, das ist ja völlig normal. Zum Beispiel, wenn die Bibel sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich von ganzem Herzen auf das, was Gott sagt. Das ist doch ganz einfach. Wenn menschlich alles dagegen spricht und du hast eine biblische, klare Verheißung, die sagt, dass Gott hier eingreift, dann darfst du das nicht glauben. Du darfst das nicht glauben, was dein Verstand sagt, was dein Gefühl sagt. Während den Albstadt ein furchtbares Erdbeben, meine Eltern haben ein Geschäftshaus so groß, das ist wie ein Lego-Haus auseinandergerissen worden. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich hatte einen Kunde, dem habe ich das Evangelium bezeugt, der Fabrikant, und der hat dann die Offenbarung gelesen. Und dann sagt er zu mir, der Wahrsager sowieso XY hat gesagt, 14 Tage später passiert genau das gleiche Erdbeben und dann ist Albstadt vollends flach. Mir ist nichts eingefallen. Ich habe bloß aus dem Instinkt raus, es kam wieder das, was der Jesus gesagt hat, aus dem Instinkt raus gesagt, nein, es wird nicht geschehen. In 14 Tagen wird gar nichts passieren. Dann ist der fort. Habe ich angefangen mit Zitra gesagt, du bist verrückt, woher weißt du das? Wisst ihr, kam der Teufel, wenn das dann doch passiert und so. Wisst ihr, da bin ich hin in der Bibel, ich weiß die Stelle heute noch, das ist Jesaja 54. Habe ich zum Mann geschrien, erbarme dich, zeig mir, was ich tun soll. Ich habe dann beim Bibellesen, bin ich auf eine ganz einfache Bibelstelle gestoßen. Der die Zeichen und Aussage der Wahrsager zunichte macht. Selbe Sekunde bin ich völlig ruhig geworden, habe gesagt, Amen. Meine Aussage ist biblisch abgedeckt, ich stelle mich da einfach im Glauben drauf und es ist nichts passiert. Und als der Kunde kam, hat er gesagt, guck, ich habe es Ihnen gesagt. Ja, warum? Dann sage ich, weil in Jesaja 54 steht. Wisst ihr, das kann ich argumentieren. Aber ihr versteht, es ist immer das Gleiche. Ich glaube das, was die Bibel sagt, ich glaube, was der Jesus sagt, ich glaube, was Gott in seinem Wort sagt, und dann stelle ich mir einfach deinem Glauben drauf und tue es. Und dann fängt er an zu wirken. Ihr versteht den Unterschied. Wenn ich jetzt sage, er tut ja alles und nicht mich im Glauben draufstelle, passiert nichts. Das ist das Problem. Wenn ich nicht widerstehe, wenn ich nicht fliehe, wenn ich nicht in Christus bleibe, wisst ihr, was dann das Ende vom Lied ist, dann versende ich geistlich vollständig. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und da kann ich 100-mal lesen, es wird mir nichts passieren. Weil in Offenbarung 3, Vers 5 steht, wisst ihr, ich verstehe das gar nicht, wie man hier diskutieren kann. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern begleitet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Entschuldigung, was heißt das, wenn man jetzt Umkehrschluss macht? Wenn jemand nicht überwindet, löscht er den Namen aus dem Buch des Lebens aus. Das heißt, wer nicht beim Herr Jesus bleibt und nicht überwindet und mit ihm nicht der Weg bis zum Schluss geht, löscht er aus. Da braucht man nicht überlegen. Das heißt, sobald ich beim Herr Jesus bleibe, passiert mir gar nichts. Ich bin völlig sicher, niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Aber ich kann selber weggehen, versteht ihr? Aber sobald ich bleibe, passiert gar nichts. Kann ich bleiben? Natürlich, ich habe den Geist des Glaubens. 2. Petrus 2,20 bis 22 sagt hier etwas, das ist vollkommen erschreckend. Wisst ihr, und darum verstehe ich nicht, wie man das anders lehren kann. Gut, ich weiß, dass man geprägt sein kann für seine Richtung, was man im Eidrichter hat. Da steht, denn wenn Sie, also Gläubige, durch die Vollerkenntnis des Herrn und Retters, Jesus Christus, den Befleckungen der Welt entflohen sind. Also ich habe Vollerkenntnis und bin den Befleckungen der Welt entflohen. Das ist Wiedergeburt. Aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren. Das steht im griechischen Apistrephas, das heißt, dass sie eine Rückwärtsbekehrung vornehmen, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Und dann sagt er, es ist wie ein Hund, der zu seinem Gespei zurückkehrt, wie eine Sau, die sich im Schlamm wiederwälzt. Wisst ihr, damit sagt die Bibel, ich habe einen Bruder, den ich, wie mein, ich sage es mal vorsichtig, wie der Paulus und Timotheus habe ich den aufgebaut. Ich war mit dem zusammen jahrelang, er ist nachher einer meiner besten Freunde gewesen und einer der besten Evangelisten in der Gemeinde und irgendwann ist er in die Welt zurückgegangen. Er hat die Entscheidung gefällt, er hat genau das getan, was hier geschrieben steht. Er hat gesagt, ich will den Glauben nicht mehr, ich will den Herr Jesus nicht mehr, ich gehe jetzt in die Welt. Da sagt die Bibel, wenn du das tust und radikal durchziehst, gehst du verloren. Da gibt es keine Unverlierbarkeit des Heils, dann bist du weg. Wenn das jemand nicht macht, dann passiert ihm auch nichts. Versteht ihr? Das ist ganz einfach. Sobald du beim Herrn Jesus bleibst, verwirklicht er alles in dir. Du musst nur bleiben. Kann ich bleiben? Ja, wenn ich den Geist des Glaubens habe. Ich frage, ob ich will oder nicht. Wisst ihr, und dann sagt die Bibel ganz einfach, und jetzt kommen wir zu Hebräer 6, Hebräer 10. Sie sagt hier genau wie das Gleiche. Und da brauchen wir einfach nicht diskutieren. Vers 4. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Wisst ihr, da kommen dann die Leute und sagen, naja, die haben ja nur geschmeckt, die waren gar nicht wiedergeboren. Entschuldigung, das gleiche Wort, wisst ihr, was das gleiche Wort steht? Ich lese euch. Hebräer 2, Vers 9. Vom Herr Jesus, er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Entschuldigung, der gleiche Schreiber benutzt zweimal das Wort und sagt, der Jesus hat den Tod geschmeckt und sagt, du hast die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Der Jesus ist wirklich gestorben und die Leute waren wirklich wiedergeboren. Das ist überhaupt keine Frage. Und dann sagt er, wenn dann jemand ganz bewusst nicht mehr will und ganz bewusst in die Sünde zurückgeht, das heißt nicht, dass du mal in Sünde fällst, schwach wirst, das passiert jedem von uns, sondern du fällst die Entscheidung, wie der Bruder, wo ich vorher erklärt habe, du willst den Herr Jesus nicht mehr, du willst den Glauben nicht mehr, du willst jetzt die Sünde. Wenn du die Entscheidung fällst, gehst du verloren. Und dann sagt Hebräer 10, denn wenn wir mutwillig sündigen, das ist das mutwillig, du gehst ganz bewusst in die Sünde, nachdem wir die volle Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, Wiedergeburt, so bleibt kein Opfer für die Sünde mehr übrig. Es gibt kein Opfer mehr, kein Blut, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichtes und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wissen Sie, nochmal, da haben wir uns richtig verstehen. Ein Gläubiger, der wiedergeboren ist, der kann doch so schwach sein, der der Herr Jesus hat und ihm dienen will, dem passiert nichts. Dem passiert nichts. Sobald du bleibst, passiert dir nichts. Du kannst bleiben durch den Glauben, du kannst verwirklichen. Sobald du einfach die richtige Haltung einnimmst, wirkt der Herr Jesus alles in dir. Völliger Schutz, völliger Sieg, völlige Sicherheit, alles. Sobald du sagst, ich will den Glauben nicht mehr, ich will der Herr Jesus nicht mehr, ich will das alles nicht mehr, wirst du freiwillig. Wie lang das dann geht, bis du abfällst, weiß ich nicht. Ich bin mir bei dem einen Bruder zum Beispiel nicht einmal sicher, ob er schon den letzten Schritt vollzogen hat, weiß ich nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn er das nicht aufgibt, irgendwann kracht es dann. Wisst ihr, und der Herr sagt, er will das gar nicht. Sondern, ich möchte es nochmal betonen, Hebräer 13, 7 sagt, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das Ende ist entscheidend. Ich habe einen Bruder, der mich letzte Woche angerufen. Der ist relativ ehrlich und direkt fragt er mich plötzlich und sagt, ich frage dich jetzt noch was. Und dann sage ich, was? Du bist aber noch nicht abgefallen, oder? Dann sage ich, nö. Aber es ist doch okay, dass er mich das fragt. Das ist nicht falsch. Ich bin sein Freund. Ich bin doch nicht beleidigt, sondern ich sage, Entschuldigung, ich bin nicht abgefallen. okay. Ich frage ja nur, ist doch schön. Wisst ihr, wir tun immer, wie wenn alles klar wäre. 2. Petrus 3,9, eine der wichtigsten Stellen, die es gibt. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, die Gläubiger, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe von uns, den Gläubigen, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Das ist voll Langmut und gibt uns Gelegenheit, dass wir wieder die richtige Haltung einnehmen können. Wunderbar, wohl keine Angst habe. Ich habe keinerlei Angst, dass ich abfalle. Versteht ihr? Ein Gläubiger, der normal ist, hat keinerlei Angst. Aber ich kann nicht sagen, es passiert dir nichts mehr. Wenn du bestimmte Dinge tust, passiert dir halt was. Wisst ihr? Hebräer 12 sagt, die ersten drei Verse, wir sollen wegsehen und hinsehen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sollen hingehen zum Herrn Jesus und letztendlich, er ist der Anfänger und der Vollender. Sobald ich zum Herrn Jesus gehe, ist er der Anfänger bei der Bekehrung. Und sobald ich auf ihn sehe, ist er der Vollender. Dann wirkt er in mir das die ganze Zeit bis zum Schluss, was wichtig ist. Und dann sagt er in Philipper 3, der Paulus, er sagt, es gibt Leute, die sind Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande und sind irdisch gesinnt. Weißt du kannst eine völlig falsche Haltung einnehmen, indem man dir da zum Beispiel einredet, du kannst machen, was du willst, es passiert da nichts mehr. Stimmt einfach nicht. Ich muss verwirklichen. Unser Text sagt klipp und klar, verwirkliche mit Furcht und Zittern, dann wirkt er der Rest. Was ist jetzt, wenn ich mir schwach vorkomme? Hebräer 4,15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Da sagt die Bibel, er hat Mitleid mit meiner Schwachheit. Wenn ich jetzt zu meinem Jesus komme, wenn ich schwach bin, sage, Herr, du siehst, wie schwach ich hier bin. Ich weiß, dass du mit mir Mitleid hast. Aus dem Grund weiß ich, dass du mich hier durchbringst. Wisst ihr, was mir dann passiert? Nix. Ich werde nicht zu Fall kommen. Garantiere ich euch. Sobald ich mich auf sein Mitleid berufe, sobald ich im Glaube ihm zustimme, fängt er an zu verwirklichen. Das ist das, ich gehe mit Furcht und Zittern hin und sage, ich bin schwach, hilf mir. Dann fängt er, Wolle und Vollbringer in mir zu wirken. Wisst ihr, das ist gemeint. Meine Schwachheit ist überhaupt kein Hindernis. Und die Bibel sagt klipp und klar, Hebräer 10, 10 und 14, er hat ein vollkommenes Opfer gegeben, das vollständig für alles ausreicht. Und das letzte Wort von der menschlichen Seite ist relativ einfach, Offenbarung 22, 17. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn ich will, kann ich verwirklichen. Wenn ich will, kann ich bei meinem Jesus 100% sicher bleiben. Es passiert mir überhaupt nichts, wenn ich will. Wisst ihr, der Jesus selber, er als hohe Priester, das ist jetzt wieder die Stellung in Christus, was er für uns tut. In Römer 8, von 26 bis 39. Lest es einmal in Ruhe durch. Ich lese jetzt nur die Eckpfeiler, wo er klipp und klar sagt, ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Und dann sagt er, er hat seines Sohnes nicht verschont. Und dann 34, der zur Rechte Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert, alles nicht. Was fällt hier in der Aufzählung? Sünde. Ich muss einfach die Bibel lesen, wie sie ist. Da fällt Sünde. Also sobald ich willentlich sage, ich will der Jesus nicht mehr, sondern die Sünde, wird es gefährlich. Aber sobald ich mit der Sünde kämpfe und mit meiner Schwachheit allem, sagt er, kann uns nicht trennen. Nichts kann uns trennen. Sobald ich im Lichte komme und alles ihm offensage und sei Hilfe erwarte, passiert mir gar nichts. Dann fängt er an zu verwirklichen. Versteht ihr? Ich realisiere, indem ich ehrlich bin, zu ihm komme. Und das ist verwirklicht. Und dann fängt er an zu handeln. Das heißt, mir passiert überhaupt nichts. Und dann, letzte Stelle, Offenbarung 3, 8 und 10. Weil du das Wort bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes bewahre und wirklich glaube, was der Jesus gesagt hat, mich zu ihm fliehe und bei meinem Jesus bleibe, einfach, ich sage es mal so, der Saum seines Kleides ergreife, einfach, wenn irgendwas kommt, sofort zu ihm gehe, Herr, erbarme dich, du siehst, wie schwach ich bin, hilf mir, ich nehme alles im Glauben an, was du hast, ich glaube, dass du mich nicht untergehen lässt, keiner wird zu Schande, welcher deines hat, ich werf die Sorge weg, ich will dir dienen, hilf mir, erbarme dich, wisst ihr, was passiert? Dann fängt er an, das Wollen und das Vollbringen zu wirken. Dann realisiert er das. Und so bleibst du bis zum Ende ein Gläubiger. So bleibst du bis zum Ende gerettet unter Gottes Kind. So passiert dir gar nichts. Ich möchte nicht in der Haut von denen stecken, die Leute sagen, du kannst machen, was du willst. Wenn bloß einer abfällt, dann ist sein Blut auf seinem Haupt. Wisst ihr? Wir müssen einfach ehrlich lehren, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt vollkommene Sicherheit in Christus, kann mir nichts passieren. Aber du musst bleiben. Du musst verwirklichen. Kann ich verwirklichen? Wieso verwirklichen ist das Leichteste, was es gibt auf der Welt? Ich muss nur, wenn ich hier sehe, wenn ich in Schwierigkeiten komme, fliehe ich zu meinem Jesus, sage es ihm offen. Wenn ich in der Bibel etwas lese, dann realisiere ich es. Ich habe jetzt das Sprüche 16, Vers 3. Wisst ihr, was mit mir passiert ist? Ist verrückt. Ich habe eine ganz leere Bibel, die steht. Wenn ich die aufschlage, wenn ich sie 10-mal aufgeschlagen habe, ist 7-mal die Bibel an der Stelle aufgegangen. Das ist nicht normal. Habe ich sie zugemacht? Habe ich andere? Mit der ist das Gleiche passiert. Ist doch seltsam, oder? Es hat selbst bei mir langsam Klick gemacht, du solltest dich mal um die Bibelstelle kümmern. Jetzt habe ich die genau untersucht. Und jetzt habe ich es begriffen, jetzt habe ich angefangen, das, was hier steht, zu tun, zu verwirklichen. Ich kann euch nicht erklären, was passiert. Es passiert plötzlich Gebetserhörungen, die ich nie hatte. Es passiert plötzlich Sieg, wo ich nie Sieg hatte. Aber ich muss wie ein kleines Kind hingehen und sagen, ich glaube, dass das so ist, ich wälze es auf dich, ich befehle es dir an, und jetzt wirst du handeln. Sobald ich das tue, tut er es, dann verwirklicht er. Also nochmal, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, wenn ich die geistliche Haltung einnehme, Herr Jesus gegenüber, dann fängt er an, bei mir alles zu wirken, das Wolle, das Vollbringen, vollständig perfekt, sodass es wohlgefällig vor ihm ist. Und dann passiert was ganz Einfaches. Dann werde ich langsam aber sicher, immer mehr mich an das gewöhnen, ich werde immer auf einem sicheren Fundament stehen. Ich habe dann keinerlei Angst. Sie haben keine Angst wegen der Endzeit. Du brauchst als Gläubiger, wenn du so vorgehst, keinerlei Angst vor der Endzeit haben, auch vor Verfolgung. In der Bibel steht, bittet und betet, dass ihr, nachdem ihr gemacht habt, dass ihr diesem allem entfliehen könnt. Ich glaube, dass der Herr mich entfliehen lässt. Sobald ich das glaube, lässt er mich entfliehen. Wenn ich es nicht glaube und dort Angst habe, kann sein, dass er mich nicht entfliehen. Wisst ihr, nochmal ganz einfach, ich glaub's und dadurch verwirkliche ich und dann fängt er an, das Wolle und das Vollbringen zu wirken und dann funktioniert's. Naja, was heißt das jetzt ganz einfach am Schluss? Ich muss nur richtig reagieren, sonst gar nichts. Wo weiß ich, wie man richtig reagiert? Das Buch, wo genau steht, wie man richtig reagiert. Man beginnt beim Römerbrief, hört beim Judas auf, man liest die Lehrbriefe. Dort wird vor allem erklärt, wie ich reagiere. Ganz einfach. Da steht auch drin, wie ich die andere Bibelstelle benutzen soll und alles. Und wenn ich das mache, dann am Schluss werde ich, wenn ich im Himmel bin, werde ich sagen können, wie der Bruder mal gesagt hat, das hat mir immer so gefallen. Wenn ich dann in den Himmel komme, dann werde ich rufen, alles Gnade. Und dann sagt er dann, vermute ich, dass man zu mir sagt, sei still, das weiß hier jeder. Seht ihr? Ganz einfach. Ich reagiere nur auf das, was er getan hat. Hier. Dadurch habe ich völlige Sicherheit. Wenn ich aber nicht reagiere, verwirklicht er nicht. Er verwirklicht nur, wenn ich verwirkliche. Also ich muss anfangen, im Glauben das zu tun, was er sagt, dann greift er ein. Das ist doch gewaltig. Jetzt kommt es doch nicht mehr auf mich her, oder? Es kommt nicht auf mich her, weil ich habe ja den Geist des Glaubens, ich kann das. Ich brauche keine Fähigkeit, es kann jeder Gläubige. Ich muss nur die richtige Haltung einnehmen, dann fängt der Jesus an, seinen Sieg aufzurichten. Das wünsche ich mir und euch. Ich bete zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass es so wunderbar ist, was du getan hast mit diesem großen, vollkommenen Opfer. Es ist so gewaltig, dass wir in dir sind und trotzdem sagst du, bleibe in mir. Es ist so gewaltig, dass du alles vollbracht hast, dass wir mit dir gestorben sind und trotzdem sagst du uns durch den Paulus, tötet eure Glieder auf Erden. Es ist alles so einfach. Wir müssen nur in kindlichem Glauben das, was du uns erweist, einfach beginne in aller Schwachheit zu tun und du wirst es verwirklichen. Du wirst dann das Wolle und das Vollbringen wirken. Und dann werden wir auch überwinden. Da wird keiner von uns fehlen am Schluss. Wir werden völlige Sicherheit haben und dir, dem Lamme, folgen bis ans Ende. Dafür danke ich dir. Es ist dein vollkommenes Opfer. Es ist dein Wirken. Es ist deine herrliche, hohe Priestereigenschaft, die das alles wirkt. Und wir sind nur Empfänger, nur Reagierende. Und dafür danke ich dir. Amen.